Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 6. Februar 2026. Allmählich verfalle ich dem Zauber der Südsee. Widerstand ist zwecklos, meine inneren Abwehrdispositive sind machtlos, denn eigentlich bin ich kein Palmen- und Strandmensch. Ich fühle mich am wohlsten unter meinen Büchern im Schatten, aber wie das Leben halt so spielt, plötzlich landest du auf dieser wirklich zauberhaften Inselgruppe irgendwo im Atlantik, fast 4000 Kilometer von der amerikanischen Westküste entfernt, aber Hawaii, das merkt man, ist eine Lieblingsoase sehr vieler Amerikaner, die sich hier aufhalten, nach wie vor Stützpunkt der amerikanischen Marine, der US Marines im Pazifik, also die Marines, das ist nicht die Marine, das sind die Grenadiere, könnte man sagen, die Elitetruppen, die eigentliche Kriegsmarine, die Navy, die ist hier auch vertreten, seit vielen Jahrzehnten. Wir haben gestern ja eine Expedition gemacht nach Pearl Harbor, dort haben sie gesehen, dass mich eine Faszination fürs Militärische antreibt, ist übrigens seit meinen Kindestagen so, mich hat das immer fasziniert. Mich hat das immer bewegt und auch neugierig gemacht. Alles Militärische. Ich habe Flugzeugmodelle gebaut, Panzer, Kampfschlachtschiffe. Wir haben auch ganze Schlachten nachgebildet mit den Plastiksoldaten, die es damals noch zu kaufen gab. Die Kinderzimmer standen gewissermaßen noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe ziemlich viel davon erwischt oder von diesem Zaubertrank auch eine Überdosis mitbekommen. Und darum war das für mich natürlich gestern etwas sehr Bewegendes, sehr Interessantes, da zu stehen auf dem Kapitulationsdeck der USS Missouri. Man muss sich vorstellen, da war der Oberbefehlshaber, der legendäre General MacArthur, Douglas MacArthur, the American Caesar, wie sie ihn nennen, aber eben auch ein sehr ambitionierter und von sich selber überzeugter militärischer Führer, der dann im Koreakrieg zu weit gegangen ist, Atombomben abwerfen wollte gegen China. Und er musste dann zurückgepfiffen und abberufen werden vom damaligen US-Präsidenten Harry Truman. Also Douglas MacArthur hat dort die japanische Delegation empfangen, auf dieser Missouri, um die Kapitulation entgegenzunehmen. Viele Zuschriften haben mich dazu erreicht, auch zu meinen Interpretationen des Zweiten Weltkrieges. Ich meine, wir könnten da reihenweise Sondersendungen machen. Ich werde versuchen, wenn ich das schaffe, wenn das irgendwie geht, das manchmal einfließen oder einfliegen zu lassen. Ich habe mich natürlich mit einigen dieser Theorien auch auseinandergesetzt, bin kein Experte, möchte aber auf ein Versäumnis zu sprechen kommen. Ich habe nämlich gestern unerwähnt gelassen, beziehungsweise irreführend entsprechend argumentiert, dass damals am 7. Dezember 1941 durch diesen Überraschungs-Coup der Japaner die Pazifikflotte der Amerikaner ausgeschaltet worden sei. Das ist nicht ganz richtig. Sie ist teilweise ausgeschaltet worden. 8 Schlachtschiffe lagen vor Anker, von denen wurden 5 versenkt und 3 schwer beschädigt, aber einige konnten wieder zurückkehren. Die USS Arizona nicht mehr, die ist in die Luft geflogen, nicht wegen Torpedoangriffen, wie ich hier dümmlich gesagt habe, sondern wegen Luftangriffen. Aber das wesentliche strategische Faktum habe ich vergessen zu erwähnen, dass nämlich die 3 Flugzeugträger der US Navy nicht vor Anker lagen. Und das hat den Amerikanern dann die Möglichkeit gegeben, bei der Schlacht von Midway, die ja auch verfilmt worden ist, wie Pearl Harbor übrigens auch, Jerry Bruckheimer und Michael Bay damals mit ganz berühmten Schauspielern, Josh Hartnett und vielen anderen, Ben Affleck war dabei, Kate Beckinsale, die damals ihre Karrieren auch lancierten zu einem guten Teil. Die 3 Flugzeugträger waren nicht da und dann kam es eben zu einer Revanche bei der Schlacht von Midway, die sich eher zufällig ergeben hatte. Und das hat dann die Japaner stark geschwächt. Und die Frage jetzt auch militärhistorisch, was war der Grund? Waren die Amerikaner vorab informiert? Es gibt viele Theorien, aber nach meinem Verständnis sind die widerlegt worden. Auch zweifle ich, ob man solche Verschwörungsszenarien überhaupt geheim halten könne. Da kennen Sie meine Positionen, dass eben die Nachrichtendienste der Japaner versagt haben. Sie waren nicht im Bilde, dass die Flugzeugträger eben an jenem Sonntag nicht vor Anker lagen, beziehungsweise haben das vielleicht zu spät erfahren und konnten dann den Angriff nicht mehr abblasen. Also bei der Schlacht von Midway ist es dann eigentlich zur Umkehr der ganzen Kriegsgunst des Momentums gekommen im Pazifik. Es dauerte dann allerdings noch mehrere Jahre, bis dann der Krieg beendet werden konnte, am 2. September 1945. Dann das Thema Atombomben, dazu habe ich auch Zuschriften bekommen. Ein fürchterlicher Einsatz mit grässlichster Zerstörung ist ja auch von den Ermöglichern und Erfindern der Atombombe, nicht zuletzt von Robert Oppenheimer, dann heftig kritisiert worden. Und die Frage bis heute natürlich, die jeden bewegt, war das nötig, diese Atombomben abzuwerfen, all diese Opfer, die Langzeitwirkungen, worum ging es da wirklich? Das sind natürlich Fragen, die sich auch Zuschauer unserer Sendung stellen. Nach meinen Kenntnissen, aber bitte nehmen Sie das nicht zum Industriestandard, das ist einfach mein Fazit als interessierter Laie, war, dass die Amerikaner zum Schluss gekommen sind, dass eine Landinvasion, also eine Eroberung des japanischen Festlands, viel mehr Verluste, viel mehr Tote verursacht hätte, vor allem auf der Seite der amerikanischen Streitkräfte, dies aufgrund der Erfahrungen, die man hatte, als man die einzelnen Inseln gegen die Japaner befreien musste. Okinawa, ein sehr verlustreicher Kampf, und aufgrund dieser Erfahrungen hat die Generalität dann entschieden, mit dem Abwurf zweier Atombomben Japan also wirklich in die Knie zu zwingen, in die Knie zu bomben, und das ist ja dann auch passiert, und eben jene Kapitulation ist just auf dem Deck unterzeichnet worden, von dem aus ich gestern meine Spezialsendung gesendet habe. Vielen herzlichen Dank an alle, die sich da geäußert haben, die mich mit Rat und Tat unterstützen, die mir auch helfen. Ist ja ein Work in Progress, diese Sendungen, Dinge nachzutragen, die ich vielleicht im Eifer des Gefechts vergessen habe. Denn meine Sendungen sind ja nicht mit Manuskript und Teleprompter vorbereitet. Sie sind vorbereitet, aber ich muss dann im Moment, wenn ich das aufzeichne, ohne Schnitt, muss ich das auswendig hier zum Besten geben. Also vielen herzlichen Dank. Wenn wir schon beim Krieg sind, auch dazu habe ich Zuschriften bekommen. Ukraine-Krieg, warum eigentlich kommen die Russen so langsam voran? Ist das Zeichen des militärischen Scheiterns, der Unfähigkeit der russischen Truppenverbände, oder steckt etwas anderes dahinter? Fällt mir sehr schwer, hier ein Urteil abzugeben. Aber es gibt, und ich möchte das hier einfach zur Diskussion stellen, es gibt natürlich die Theorie, dass das nicht primär die Schwierigkeiten sind, die da zum Ausdruck kommen, sondern eine bewusste Strategie, dass man eben versucht, auch unter Schonung der Zivilbevölkerung, das ist eine Ratio, die dahinter stecken soll, eben mit sehr gezielten Vorstößen vorzugehen, eben nicht die eigenen Truppen zu verheizen, sondern natürlich, weil ein Ziel auch der Russen darin besteht, die Ukraine zu entwaffnen, zu demilitarisieren, dass eben die Ukraine möglichst viel Verluste und möglichst viel Materialverluste zu gewärtigen hat. Für mich ist das sehr schwierig zu entscheiden. Ich glaube einfach nichts, was unsere Zeitungen schreiben. Ich glaube auch nichts, was da gewisse Politiker erzählen, die dermaßen politisches Kapital investiert haben in diesen Krieg, die von Anfang an behaupten, dass die Russen scheitern werden, dass man Russland militärisch besiegen muss. Das sind Kriegsparteien. Ich meine, die reden halt, wie Kriegsparteien reden, die gegen eine andere Kriegspartei auf dem Feld stehen. Und da kann man nicht erwarten, dass ausgewogene, richtige Information verbreitet wird. Das ist Propaganda auf allen Seiten. Und man muss sich eben auch mit allen Seiten auseinandersetzen. Wichtig ist, das ist auch noch ein Hinweis, den ich aus der Zuschauerschaft erhalten habe, dass das langsame Vorrücken Russlands nichts mit der Tatsache zu tun hat, dass sie militärisch in die Ecke getrieben sein könnten. Diesen Zusammenhang habe ich ja auch hergestellt, immer mit Blick auf den Einsatz von Nuklearwaffen. Das ist ja die Lehre aus Pearl Harbor. Dort haben wir gesehen, nachdem die Amerikaner die Japaner sanktioniert haben, aufgrund von Gründen und Argumenten, die man ernst nehmen muss. Japan führte einen aggressiven Expansionskrieg im fernen Osten. Es gab Massaker an der chinesischen Bevölkerung. Die Amerikaner waren auch involviert in diese chinesischen Auseinandersetzungen, haben den Nationalisten geholfen. Die Japaner versuchten, sich quasi zum Vorkämpfer der Entkolonialisierung zu machen, haben aber gewütet und auch die Länder, die sie da befreien wollten, gegen sich aufgebracht. Auf jeden Fall im Zuge dieser Auseinandersetzung ist es dazu gekommen, dass die Amerikaner eben ihre Rohstofflieferungen an Japan abgestellt haben, unter anderem das Öl. Und das war ein existenzieller Angriff. Und damit kann man sehen, dass eben Wirtschaftskrieg existenziell sein kann. Und das wiederum nötigt dann eine Kriegspartei, in diesem Fall Japan, zu einem militärischen Überraschungsschlag, zu einem harten Schlag, der da in Pearl Harbor damals stattgefunden hat. Und die Argumentation heute lautet natürlich, wenn Russland auf dem Schlachtfeld ernsthaft in Schwierigkeiten käme, steigt damit natürlich nur die Neigung, Atomwaffen einzusetzen. Das wird völlig ausgeblendet, aber wichtig, und das muss man unterscheiden, das langsame Vorrücken jetzt auf dem Schlachtfeld muss nicht zwangsläufig ein Symptom eben ernsthafter militärischer Schwierigkeiten sein. Es gibt das Argument, dass das eine bewusste Strategie der Russen sei. Und wissen Sie, wenn etwas dermaßen weggebürstet wird, überhaupt nicht einmal gesagt werden darf, dann werde ich einfach als Journalist misstrauisch und glaube, könnte es denn sein, dass genau das stimmt, was die anderen nicht hören wollen, weil drin eben eine tiefere Wahrheit steckt, die unbequem ist. Da sind wir dann eben in der Kriegslogik, beziehungsweise als Außenstehender, als Neutraler, der auf keiner Seite seine Waagschale ausschlagen lässt, der ist da einfach gehalten, beiden Seiten zuzuhören. Vielen herzlichen Dank. Roderich Kiesewetter, da sind wir gleich wieder beim Ukraine-Krieg. Roderich Kiesewetter hat ein großes Interview gegeben, der CDU-Politiker in der NZZ, und er ist also wirklich absolut auf dem Konfrontationstrip. Und da werden Planspiele angestellt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, dass da in Deutschland also Politiker ernsthaft davon ausgehen, dass also die Bundeswehr im Baltikum einmal eingesetzt werden könnte zum Krieg gegen Russland. Er sagt hier, also die Frage ist, glauben Sie, dass die Deutschen für das Baltikum im Ernstfall in den Krieg ziehen würden? Sicher bin ich mir nicht, sagt Kiesewetter. Und genau darin liegt das Problem. Wir bereiten unsere Bevölkerung darauf bislang zu wenig vor. Also Sie haben hier CDU-Politiker, die der Meinung sind, man müsse die Bevölkerung in Deutschland auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten. Also ich bin Schweizer, ich will mich da auch nicht zu sehr einmischen. Und ich bin auch kein Experte der deutschen Geschichte, aber das einfach im Rahmen meines Studiums relativ intensiv gelesen und mich damit natürlich befasst. Aber ich glaube, es war nie die allerbeste Idee, sich überhaupt kriegerisch mit Russland anzulegen. Ist das nicht eine der entscheidenden Lehren der deutschen Geschichte, die hier von diesem Politiker nicht sonderlich gewürdigt zu werden scheint? Und dann behauptet Roderich Kiesewetter auch, Russland bombardiert gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung. Wo ist der Beweis für das? Das ist doch einfach eine Behauptung. Das ist jetzt auch diese Kriegspropaganda. Und die wäre für mich natürlich überzeugender, wenn sie nicht von einem Politiker vorgetragen würde, der ja seinem Namen alle Ehre macht, wenn es darum geht, eben Andersdenkende sich mit dem auseinanderzusetzen, dann donnerwettert das ja denen geradezu aufs Allerheftigste entgegen. Also da fehlt sozusagen die nüchterne, strategische Abgebrühtheit, nur schon in der Form der Auseinandersetzung. Und dass die Russen gezielt die Zivilbevölkerung bombardieren, also das wird in Abrede gestellt. Also wenn ich mit Russen spreche, die sind auch Kriegspartei, man kann auch nicht alles glauben, was die erzählen, aber man kann sich's ja mal anhören, die widersprechen dem aufs Vehementeste. Und natürlich gibt's ein Interesse, all diese Kriegsgurgel nach im Westen, dass sie natürlich den Gegner in den schlimmsten Farben darstellen möchten. Kriegsverbrechen, das macht natürlich immer nur der andere, die eigene Seite überhaupt nicht. Das sind ja die bekannten Muster aus der Propagandatechnik. Gibt ja da die berühmten 10 Thesen des britischen Lords Ponsonby, der eben nach dem Ersten Weltkrieg die Mechanismen der Propaganda beschrieben hat. Die deutschen Medien beschäftigen sich intensiv mit der AfD und sie versuchen einfach diese AfD in die rechtsextremistische Ecke zu stellen mit all möglichen Kontaktschuldverbindungen. Wenn man ihnen schon den Fall Epstein nicht anhängen kann, dann vielleicht die schummrigsten, die unappetitlichsten Verbindungen ins rechtsextreme Lager. Und auch da heute Morgen Schlagzeilen für die AfD, können es gefährlich werden aufgrund eines AfD-Mitglieds, das auch Bundessprecher der Identitären Bewegung sei. Für mich ist das bei allem Respekt da auch vor den Befürchtungen, die ja in Deutschland entsprechend kalibriert sein mögen, für mich ist das ja etwas Gespenstertheater. Ich glaube nicht, dass das die entscheidende politische Auseinandersetzungs- und Konfliktlinie in Deutschland heute ist. Ich glaube, Deutschland hat ganz andere Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber klar, das ist leicht gesagt aus schweizerischer Perspektive. Hier schwingen natürlich immer auch historische Altlasten mit in diesen Fragen und in der Auseinandersetzung mit den Parteien. Dass man sich mit einer AfD kritisch befasst, das ist geschenkt, das muss man machen. Die Partei hat stark zugelegt, sie ist da und selbstverständlich soll man auch die dunklen Connections da vielleicht etwas in den Blick nehmen, aber mir scheint das Ganze etwas da ins Hysterische auszuschlagen. Vielleicht sehen Sie das anders, schreiben Sie mir. In der Außenpolitik bemerkenswert, USA und Russland wollen den Militärdialog wieder aufnehmen. Jetzt auch bei den auslaufenden Abrüstungsverträgen, dass man da wieder die atomaren Arsenale unter Kontrolle bringt, nicht einfach ausufern zu lassen. USA und Russland setzen auf Militärdialog. Umso verrückter, dass die EU und allem voran die Kiesewetters und wie sie alle heißen, das Gegenteil fordern. Auf Antidialog setzen, auf Gesprächsverweigerung, auf Krieg. Ein New Start-Abkommen, das sind eben die Rüstungsbeschränkungsverträge, da soll eine Einigung offensichtlich bevorstehen und Emmanuel Macron möchte wieder mit Putin reden, was den russischen Außenminister Lavrov zu spöttischen Bemerkungen verleitet. Macron habe schon vor 2 Wochen erklärt, mit Putin reden zu wollen, ohne dies in die Tat umzusetzen. Eine erbärmliche Diplomatie. Kreml weist Verbindung zu Epstein zurück. Während also der Fall des amerikanischen Financiers und verurteilten Sexualstraftäters immer weitere Fäden zieht, bis in die Labour Party von Großbritannien, da steuern wir auf eine Regierungskrise zu. Auch Norwegen mit großen Problemen, allerdings auch die britische Krone, da kommen immer neue unappetitliche Details zum Vorschein. Ja, eine verlotterte Elite gibt sich da zu erkennen. Genau diese Leute, die an den Konferenzen diese Überfliegerpolitik zelebriert haben, diese Gutmenschenpolitik, die finden sich jetzt alle im Sumpf des Epstein wieder. Und bei allen Straftaten und Widerlichkeiten, die ich ja in keiner Art und Weise verharmlosen oder relativieren möchte, ist vielleicht das einzige Erfreuliche an diesem Sumpf, dass hier einiges zur Kenntlichkeit entstellt wird. Und diese ganze institutionalisierte Arroganz da der elitären Kreise, ja, die stehen jetzt im Wortsinn buchstäblich mit abgesägten Hosen da. Und der Versuch, das jetzt auch noch dem Kreml anzuschmieren, wird da bereits im Ansatz zurückgewiesen. Kreml-Sprecher Peskov hat gesagt, es fehle ihm die Zeit, um da die entsprechenden Witze zu machen, die ihm da in den Sinn kommen, wenn er diese Vorwürfe zu hören bekomme. Also das wird aufs Schärfste zurückgewiesen. Verlotterung auf allen Stufen. Jetzt kommen Meldungen heute Morgen in den deutschen Zeitungen. Jeden Tag werden 8 Bahnmitarbeiter attackiert. Der Frust natürlich zum Teil kriminell entladen mit entsprechendem Hintergrund, aber es gibt auch viel Unzufriedenheit, natürlich auch über die Verspätungen und die Versäumnisse, die die Kunden, die ja doch dann ihre vollen Beiträge zahlen müssen, dann zu gewärtigen haben. Ich habe Ihnen ja mal berichtet, als ich nach Lisa gefahren bin und mit einer also homerischen Verspätung sozusagen am Zielort eintraf, allerdings hat dort das Bahnpersonal ganz hervorragend improvisiert und reagiert. Epstein und Mandelson. Starmers Entschuldigung reicht seiner Partei nicht. Ja, eben Regierungskrise in Großbritannien. Was ist eigentlich in Großbritannien los? Doch ein großartiges, ein fantastisches Land, aber auch tief im Sumpf. Ja, das ist eben die Dekadenz der Überflussjahre dieser polyglotten internationalistischen Jet-Set-Politik, dieses Polit-Jet-Set, der da den Ton, die große Geige angeworfen hat an all diesen Konferenzen und Herrlichkeiten. Im Übrigen jetzt auch das World Economic Forum im Sumpf, der aktuelle Direktor Jorge Brende, früherer norwegischer Außenminister, ebenfalls im Spinnennetz von Epstein, hat alles abgestritten, nur homöopathisch ein bisschen zugegeben, was gerade aktuell war. Sieht sehr schlecht aus, versuchte das Ganze dann noch dem WEF-Gründer Schwab anzuheften, der sich dann allerdings jetzt markant zur Wehr setzte. Also auch da eine verlotterte Truppe, die irgendwie zum Ausdruck kommt. Trump Administration to make it easier to fire 50,000 federal workers. Das ist interessant. In den USA geht man wirklich mit Ernst an die Aufgabe heran, den Staat kleiner zu machen, diesen überblähten Apparat zu verschlanken und deshalb eben Gesetze, dass es einfacher ist, Staatsangestellte zu entlassen. Davon ist natürlich die Europäische Union, davon ist Deutschland noch meilenweit entfernt. Auch in der internationalen Presse, vor allem auch in den britischen Medien, ist natürlich jetzt die Epstein-Affäre und die Auswirkungen auf das Labour-Establishment. Ja, es ist die Labour-Partei, die hier also abgewirtschaftet hat. Das ist das große Thema. Und da muss man sich halt nicht wundern, warum plötzlich Newcomer-Politiker, Nicht-Establishment-Politiker wie dieser Nigel Farage plötzlich oben ausschwingen, wenn die Tories aufgrund ihrer ganzen Covid-Dekadenz damals Party feiern, während man die Bevölkerung einsperrt mit Lockdowns. Und über das ist ja der Boris Johnson gestürzt, völlig unglaubwürdig. Und dann die Labour-Regierung, die immer so tut, als sei sie da für die Armen, für die Schwachen. Aber man feiert damit in diesen dekadenten Epstein-Zirkeln. Ja, da wird einfach eine ganze verlotterte Elite, ich wiederhole mich, zur Kenntlichkeit entstellt. Darüber soll man nicht über Gebühr moralisieren. Wir wissen auch nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir gewissen Versuchungen ausgesetzt wären. Niemand soll da selbstgerecht werden. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber wir müssen dankbar sein, dass wir jetzt das einfach sehen, dass das so oft zutage liegt. Und man ärgert sich natürlich rückblickend, dass man all diesen aufgeblasenen Popanzen vielleicht dann und wann zu viel Respekt entgegengebracht hat. Dann ist mir noch aufgefallen, dass sich der deutsche Außenminister Wadefuhl jetzt plötzlich für den Südpazifik interessiert. Ich habe ihn allerdings noch nicht auf der Inselgruppe Hawaii gesehen. Warum ist jetzt eigentlich der Südpazifik interessant für die Bundesrepublik? Ich glaube, die Bundesrepublik hätte, die Politik hätte mehr zu tun mit der Bundesrepublik als mit dem Südpazifik. Also hier die Verdachtsmomente verdichten sich, dass einmal mehr eine Realitätsflucht in die Weltpolitik stattfindet. Und wir haben angefangen mit Roderich Kiesewetter, der die Deutschen wieder kriegstüchtig machen möchte. Die Medien heizen da regelrecht mit, zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine. Warum nicht deutsche Soldaten in die Ukraine? Einmal mehr, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Meine Damen und Herren, mein Eindruck ist, 95% der Deutschen finden das doch geisteskrank, was da erzählt und ausgebrütet wird. Das ist doch völlig jenseits der Lebenswirklichkeit der Deutschen, jetzt noch in der Ukraine kämpfen zu wollen. Ich meine, Politiker, die so etwas fordern, das ist jetzt ein Gastartikel eines David Preisendanz, die Leute, die so etwas fordern, haben doch komplett die Verbindung verloren zur Lebenswirklichkeit der Menschen. Oder sehe ich das falsch? Sehen Sie das anders? Meine Damen und Herren, schreiben Sie mir. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, ein schönes Wochenende. Wir melden uns zeitnah zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.